Blumen.
Liebe Freunde, das hat wunderbar geklappt und unsere beiden Gäste müssen kein schlechtes Gewissen haben, weil wir tatsächlich zwei Veranstaltungen, die hintereinander gewesen sind, jetzt einfach getauscht haben, sodass ihr, die ihr eigentlich für Herbert W. Franke gekommen wart, jetzt was über Future Life gehört habt und die jetzt hier reingekommen sind und was über Future Life hören wollen, werden jetzt Herbert W. Franke hören. Die Überleitung, die ich machen werde, passt auch insofern ganz gut. Ich hatte eben erzählt, dass ich 1960 angefangen habe, Science Fiction zu lesen mit Paddy Roden. Aber ich habe auch Science Fiction angefangen mit dem grünen Kometen. Und für mich ist der grüne Komet immer noch eines der faszinierendsten Bücher, die von einem deutschen Autor geschrieben worden sind. Und ich denke, der Buchhorn kann sich sehr darüber freuen, dass mit Herbert W. Franke jetzt wirklich der Nestor, der Senior, der Begründer, der Anstoßer, der durchgehend immer dagewesene der deutschen Science-Fiction jetzt hier da ist. Das Ganze jetzt in dieser, ich denke, wir machen nur eine Dreiviertelstunde, damit hinterher noch wir rüber in den Saal kommen und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Signatur in einem grünen Kometen gemacht werden kann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es geht für uns darum, hier einen Autor zu ehren, der die Science Fiction zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Wir haben bei uns in der Fantastischen Bibliothek ein ganzes Zimmer voll mit Büchern von Autoren, wo wir sagen, da können wir überall Beziehungen herstellen zu dem, was Herbert W. Franke geschrieben hat. Jeder von uns ist irgendwie mit ihm aufgewachsen. Und sollte es jemand hier in diesem Saal geben, der den grünen Kometen noch nicht gelesen hat, sei er bitte ganz still, oute sich nicht und gehe zum Rainer Rauscher und besorge sich dieses Buch. Es lohnt sich. Wir haben hier ein, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich weiter, weil ich da hingucke, wir haben ja ein Kamingespräch. Ihr seht alle den Kamin hier hinter uns. Ja, da wir ja Phantasten sind, können wir uns den virtuell vorstellen. Kamingespräch heißt, ich stoße nur ein paar Fragen an, ein paar Themen an und wir wollen hören, was Herbert W. Franke zu diesen Dingen zu sagen hat, was uns wiederum anregen soll. Es gibt auch die Möglichkeit, ich bin nicht der Einzige, der anstoßen muss, wenn es von eurer Seite einen Kommentar gibt, eine Frage gibt oder so, einfach mitten reinstellen. Was mich interessiert, weil ich ja auch ein bisschen Science-Fiction schreibe, deshalb sage ich manchmal wir, wie ist das eigentlich mit unserem Selbstverständnis als Autoren? Glauben wir Science-Fiction-Autoren oder glaubst du als Science-Fiction-Autor mit deinem Werk, dass du in dieser Welt etwas erreichst, dass du etwas veränderst? Und was willst du verändern, wenn?
Also ich habe natürlich über meinen Beruf nachgedacht und muss zunächst einmal sagen, dass es mir Freude macht, Science-Fiction zu schreiben. Aber es geht ja nicht nur um mein Vergnügen, sondern ich habe mich auch gefragt, ob ich eigentlich etwas Vernünftiges für die Gesellschaft tue. Und da bin ich in Verbindung mit einer Wiener Literaturzeitschrift gekommen. Ich bin in Wien aufgewachsen und habe dort studiert. Und hätte auch gedacht, dass also Gedichte von mir oder auch Geschichten in dieser Zeitschrift erscheinen könnten. Und der Herausgeber sagte, das mit den Gedichten, das vergessen Sie, Ich bekomme jede Woche einen Waschkorb voll von Gedichten. Also ich kann keine Gedichte mehr verwenden, aber sie haben mir doch geschrieben, dass sie Physik studieren. Und das ist doch interessant. Schreiben Sie doch etwas, was die Zukunft im Reich der Naturwissenschaften verändern wird. Also ganz sachlich, nicht wahr, das ist ein Fachmann auf diesem Gebiet, da wird sich ja einiges ändern, in den Kommunikationsmitteln, in den Beförderungsmitteln, in den Maschinen und so weiter. Und als Student, der ich damals war, war ich natürlich froh über diesen Auftrag, wenn er auch ein bisschen anders ausgesehen hat, als ich mir gedacht habe, und habe von dem Jahr an in allen Heften dieser Zeitschrift, die in 4 Wochen Abständen erschienen ist, einen Artikel über dieses Thema, und die ich natürlich immer gewechselt habe, geschrieben. Habe währenddessen mein Studium auch beenden können und habe dann als Physiker in Österreich keine Möglichkeit gefunden, diesen Beruf ausführen zu können. In Österreich war noch die Folgen des Krieges bemerkbar und in Deutschland hat das Wirtschaftswunder begonnen. Und da kamen also oft Abgesandte der Industrie aus Deutschland nach Österreich, wenn das Semester zu Ende war, und haben sich, glaube ich, Studenten ausgesucht und die hatten dann die entsprechenden Posten bekommen. Und mir blieb auch nicht viel anderes über, als mich so zu verhalten. Und da bin ich zu dem Chefredakteur dieser Zeitschrift gegangen und habe ihm das erzählt, dass ich also nach Deutschland auswandern werde als ein Migrant und dort einen Posten gefunden hätte, hätte aber die Absicht, doch weiterhin für die Zeitschrift zu schreiben. Aber eigentlich habe ich doch die Absicht gehabt, Science Fiction zu schreiben. Und ich habe ja auch mit Gedichten begonnen. Und der Mann war tatsächlich so freundlich und hat gesagt, gut, da werden wir in dieser Zeitschrift ein paar Science-Fiction-Geschichten schreiben und da einige Gedichte von ihm lege ich auch rein. Und so hat das begonnen, also als Student mit diesen kurzen Geschichten. Und das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich für eine Zeitschrift keine langen Fortsetzungsromane gleich schreiben kann, sondern dass die Geschichten relativ kurz sein müssen. Und das geht dann weiter, wie ich begonnen habe in Deutschland, aber zunächst der Anfang war gemacht.
Das heißt also, so war der Anstoß überhaupt zur Science Fiction zu kommen, von der Naturwissenschaft her. So soll es ja auch sein, weil sie heißt ja Science Fiction.
Ja, da muss ich vielleicht einschieben, ja. Der Anstoß kam von meinem Vater, der Professor für Schwachstromtechnik an der Technischen Hochschule war und sehr gern utopische Romane las, der Science Fiction gab es ja noch nicht. Und da kam eines Tages zu mir und sagt, du, da habe ich es in einer Zeitschrift, etwas, das kommt als Fortsetzungsroman, das würde dich sehr interessieren. Und drückte mir da die ersten Hefte, in denen ein Zukunftsroman, ich glaube, es war Erich Dolitschal, in die Hand, und ich habe dann zu lesen begonnen, war richtig begeistert und bin dann in die Leihbibliothek gegangen und habe alles gelesen, was dort in Science Fiction verfügbar war, und das so hat es eigentlich begonnen.
Und du hast also angefangen, hast zunächst einmal die Kurzgeschichten geschrieben, die dann im Grünen Komet bei Goldmann veröffentlicht worden sind, und hast dann eine Reihe von Romanen im etwa Jahresabstand geschrieben. Was war denn der Impetus, der Grund? Wolltest du mit diesen Romanen jetzt nur unterhalten oder wolltest du nur Lust auf Technik, auf Interesse an Technik wecken? Oder glaubst du, dass man als Autor auch, als Science-Fiction-Autor auch Einfluss auf die Welt nehmen kann, auf das Denken der Menschen nehmen kann?
Ja, wenn man etwas Neues zu berichten hat, dann nimmt man Einfluss, ob man will oder nicht. Und ich habe ja vorhin schon begonnen zu sagen. Ich habe mich immer gefragt, ob das, was ich mache, mit dem ich an die Öffentlichkeit trete, ob das vertretbar ist, ob das vernünftig ist, ob das außer einem Honorar vielleicht auch für die Gesellschaft etwas bringt. Und da bin ich jetzt zum Ergebnis gekommen, dass die Studenten an den Schulen eigentlich sehr wenig über die Zukunft erfahren haben, sondern es war immer wieder die Vergangenheit. Ja, und mich hat die Vergangenheit nie so besonders interessiert, sondern die Zukunft war viel interessanter. Und ich meinte, dass auch die Studenten, die Naturwissenschaft und auch in der Technik studieren, dass es für die recht nützlich sein könnte, wenn sie sich Gedanken darüber machen, was die Technik noch bringen wird. Und Technik ist ja nichts anderes als angewandte Naturwissenschaft. Und ob ich damit etwas Vernünftiges oder Unvernünftiges mache. Und ich meine, dass diese Leute, wenn sie das Studium beendet hatten, wenig in den Lehrsälen gelernt haben, aber in meinen Büchern eine ganze Menge über die Zukunft.
Wie siehst du denn wie weit wird denn in der Naturwissenschaft, an der Universität, Zukunftsblick überhaupt gelehrt? Ist das wirklich ein so großes Defizit, dass ein Autor das quasi füllen muss? Oder gibt es auch kreative Ansätze in der Lehre in den Naturwissenschaften?
Ja, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Glücklicherweise, es gibt es ja auch als Universitätsprofessoren, die Zukunftsromane oder Zukunftsgeschichten schreiben. Aber in diesen frühen Jahren war das eigentlich nicht der Fall. Und sich mit Science Fiction, der Name kam dann aus den westlichen Richtungen auch nach Österreich, da findet man natürlich eine ganze Menge Dinge, die nachdenklich machen. Es ist nicht unbedingt eine Belehrung, um die es geht, sondern man soll einmal nachdenken, was wünsche ich mir eigentlich von der Zukunft? Und dann kommt erst die Frage, kann man mit den Mitteln der Naturwissenschaft oder auch der naturwissenschaftlich unterstützten Technik, kann man da etwas Neues vorlegen, Erfindungen machen oder ähnliche Gedanken in die Öffentlichkeit bringen, die dann nützlich angewandt werden können. Und das, glaube ich, haben doch manche gelernt durch die Lektüre von Science Fiction.
Also meine Frage hatte einen Hintergrund noch zusätzlich gehabt. Ich habe mich mal mit einigen Professoren mit Chemikern unterhalten, die
was?
Mit Chemikern,
Chemiker,
ja, die in der Universität Gießen Chemie lehren und die gefragt, wie denn eigentlich die heutige Lehre aussieht. Was wird denn gelehrt? Und weil ich umgekehrt von der chemischen Industrie her weiß, was gesucht wird. Und die sagten mir dann, dass da eine ziemliche Spanne an Problemen da ist, weil in der Lehre wird den heutigen Studenten, wie damals auch wahrscheinlich zu deiner Zeit, es wird ihnen Wissen beigebracht, natürlich Grundlagenwissen, chemisches Wissen. Es wird ihnen Anwendung dieses Wissens, also Handwerk beigebracht, wie gehe ich damit um, aber es wird ihnen nicht beigebracht, Kreativität. Das heißt, wie komme ich von dem Wissen und von dem Handwerk zu etwas Neuem? Und diese Chemiker, diese jungen Studenten kommen dann in die Industrie und in der Industrie setzt man natürlich voraus, das Wissen. Gut, das Wissen könnte man auch mittlerweile über Lexika bekommen, aber das Handwerk ist das Wichtige, dass man mit den chemischen Formeln umgehen kann. Und dann erwartet die Firma, dass sie neue Produkte entwickeln, aber die diesen Sprung der Kreativität haben Sie im Studium nicht gelernt, können Sie aber möglicherweise in der Science-Fiction lernen.
Ja, also ich denke ja, dass das Erkennen von Aufgaben, die man gerne erfüllen würde oder erfüllt sehen würde, dazu anregt, darüber nachzudenken, wie man diese zunächst noch Gedankenspiele realisieren könnte. Nun glaube ich, dass die Kreativität nicht ganz so leicht jemandem beizubringen ist. Sondern einige haben da diese Ader und andere haben sie nicht. Und zum Beispiel, wie ich dann nach Deutschland gekommen bin, zu einer Firma von Siemens, hat man mich zwar als Physiker eingestellt, aber von Kreativität, die man von mir erwartet hatte, das war nicht der Fall. Da war niemand interessiert dann. Man hat bemerkt, dass ich gut schreiben kann und hat gesagt, du kannst Presseartikel schreiben, Prospekte und so weiter. Das war aber unbedingt etwas Neues dazu bringen oder gar Angaben zu machen, wie man irgendeine wichtige chemische Erfindung ausarbeiten konnte. Das war in dieser Umgebung nicht möglich, in die ich da geriet. Und ich bin ja auch 5 Jahre später wieder weggegangen, weil das war ganz anders, als ich mir das gedacht hatte, dass ich einigermaßen schreiben kann, das hat sich herausgestellt. Aber die Möglichkeit, etwas zu entwickeln oder etwas Neues zu finden, die habe ich privat verwirklichen müssen. Ich habe mich zum Beispiel als Höhlenforscher betätigt und eigentlich zunächst deshalb, weil man da in interessante Gegenden kommt, in Neuland, das man entdecken kann, das ist schon ein bisschen in diese Richtung. Und als Physiker hatte ich aber in Höhlen wenig zu suchen und waren die Kollegen unter Geographie und Geologie und so weiter, die haben da die große Rolle gespielt und ich als Physiker nicht. Und da kam zufällig die Frage auf, wie alt sind Tropfsteine? Und da bin ich also in eine Schauhöhle gegangen und habe mich erkundigt und da hat mir der Führer gesagt, ja, also diese Tropfsteine, die sind sicher 500 Jahre alt. Und da bin ich noch einmal in die Höhle gegangen und habe gedacht, das frage ich aber nochmal. Und da hat mir dann ein anderer Führer gesagt, ja, also 50.000 Jahre müssen wir dann schon rechnen. Und da habe ich bemerkt, dass also es nicht bekannt ist, wie alt Tropfsteine sind. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich als Physiker etwas machen. Ich mache das ganz kurz. Ich habe eine Methode entdeckt, um Tropfsteine zu datieren. Und das hat sich als relativ wichtig herausgestellt, weil man in den Tropfsteinschichten Kulturschichten zum Beispiel findet und auf diese Weise Steinwerkzeuge, die in diese Schichten eingebettet sind, datieren kann. Und das kann ich noch ausweiten, will es aber hier nicht tun. Aber kurz und gut, ich konnte als Physiker auch in anderen Bereichen der Höhlenforschung einigermaßen vernünftige Dinge tun, die Kreativität erfolgen. Dass ich dann ein paar Bücher über Höhlenforschung geschrieben habe, das ist natürlich wieder was ganz anderes.
Ja, wunderbar, das ist doch das, was ein Autor dann tut. Das heißt, eine Sache, die er auf der einen Seite herausbekommen hat, die auch in die Öffentlichkeit weiterzugeben und da, wo man von irgendetwas leben muss, weil die Firma Siemens sich dann doch nicht weiter behalten wollte, ist es dann natürlich sinnvoll, auch das Interesse dann an der Höhlenforschung zum Beruf zu machen und dann auch noch Bücher darüber zu schreiben. Und das ist nicht unbedingt nur nebenher, sondern das eine gehört zu dem anderen ja dazu.
Ja, man muss dazu sagen, dass es auch hier wieder, ich hatte ja schon als Student das gemacht, die Hoffnung, dass ich in einem physikalischen Institut mich mit dieser Altersbestimmung von Tropfsteinen beschäftigen könnte. Und der Assistent im Radioinstitut war sehr interessiert an der Thematik und sagte aber, Sie werden verstehen, wir haben wenig Geld und für diese Untersuchungen müsste man ein neues Instrumentarium anschaffen, also bei uns können Sie nichts machen. Und das war dann der Grund, dass ich eben nach Deutschland gehen musste. Ich habe viele Vorträge darüber gehalten, aber die Möglichkeit, da irgendjemanden zu finden, die hat auf sich warten lassen. Und dann kam ungefähr 10 Jahre später ein Brief aus dem Physikalischen Institut in Heidelberg, der Universität Heidelberg. Einige Leute aus dem Physikalischen Institut hätten Aufsätze von mir gelesen und sie wären interessiert an der Datierung von Tropfsteinen, ob ich ihnen helfen könnte. Und da erst begann die Praxis, während ich schon 10 Jahre als Schriftsteller gearbeitet hatte. Und die Möglichkeit, jetzt noch einmal irgendwo hinzulaufen und darum zu bitten, da eine Stelle zu kriegen, das habe ich dann nicht mehr getan, aber ich habe einen guten Freund gewonnen an einer anderen Stelle. Das war das Landesamt für Bodenforschung in Hannover. Der war sehr interessiert auch daran. Und wir beide haben privat, völlig privat, ohne Unterstützung, an den Wochenenden gearbeitet, an der Datierung von Höhlensinder, das ist der allgemeinere Ausdruck von Tropfsteinen, und konnten etwas Zusätzliches herausgewinnen, nämlich die Abfolge des Paläoklimas nach der Eiszeit. Und bei meinen ersten Vorträgen, da gab es Wissenschaftler, die sagten, was wollen Sie denn mit der Zeit nach der Eiszeit, das ist ja fast Gegenwart, das interessiert niemanden. Und auch hier musste man ein paar Jahre warten, bis auf einmal diese Zeit nach dem Abnehmen des Eises plötzlich sehr interessant für die Wissenschaft wurde. Ja, und erst von da an konnte man also hoffen, einen Beruf zu gewinnen, in dem solche Dinge dann weiterentwickelt wurden. Und dann habe ich überlegt, was ich da gewinnen würde, wenn ich weiterhin als Schriftsteller arbeite. Und was ich gewinnen würde, wenn ich da als Assistent in das Physikalische Institut gehen würde. Und da war mir dann die Verlagstätigkeit wichtiger. Aber vielleicht sollte ich noch einmal sagen, in meinem Leben haben sehr viele Zufälle eine Rolle gespielt. Ich habe mir überlegt, es hat sich herausgestellt, ich kann ganz gut schreiben. Ich habe für einige Zeitschriften geschrieben. Es hat sich herausgestellt, dass ich Science Fiction ganz gut unterbringen konnte in populären wissenschaftlichen Zeitschriften. Und zwar auf den letzten Seiten immer, da hat man dann noch eine Science Fiction Geschichte reingebracht. Und die musste auch sehr kurz sein. Und da hat es sicher sein ergeben, dass auf einmal die Kürze meiner Geschichten sich als ein gutes Mittel, die Geschichten unterzubringen, erwiesen hatten. Und einige Zeitschriften haben das dann laufend gemacht. Und da hatte ich so eine kleine Möglichkeit dazu. Ich habe dann den Herrn Goldmann kennengelernt. Da ist ein Buch im Goldmann Verlag erschienen. Goldmann war damals sehr interessant für junge Leute, denn er hatte Interesse dran, da neue Autoren zu finden. Und er hat die Zeitschriften der Neuen Wege, das ist die Zeitschrift, die ich da in Wien bestücken konnte, mit meinen populärwissenschaftlichen Artikeln. Und er wollte dann einige dieser Artikel als Buch herausbringen, und das war eins der ersten Bücher von mir, das hieß Nichts bleibt uns als das Staunen. Und da habe ich dann also tatsächlich so sachlich beschrieben, was für Möglichkeiten bestehen, habe aber auch ein bisschen darüber geschrieben, was passieren könnte, wenn man das verwirklicht. Ja, wenn man also dann zur künstlichen Intelligenz kommt beispielsweise. Oder wenn man genetische Eingriffe machen kann, was in der Medizin ja interessant sein könnte. Aber man könnte natürlich in Science-Fiction-Geschichten etwas darüber schreiben, dass man solche Methoden verwendet, um die Menschheit klüger zu machen. Und da war natürlich auch schon die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, aber Goldmann hat zunächst nicht daran gedacht. Aber eines Tages hat er mich angerufen und hat gesagt, Herr Franke, ich war gerade in Amerika, und da habe ich was ganz Neues gefunden, da werden Sie staunen, das heißt Science Fiction. Und ich habe mich entschlossen, in Deutschland auch Science Fiction herauszubringen. Aber ich verstehe nichts von Naturwissenschaft und von Technik, würden Sie mir dabei helfen? Ja, und Sie werden es fast erraten, ich habe da zugestimmt. Und da sagt er, wissen Sie, ich will nicht ein Buch zunächst herausbringen, sondern damit ich an die Presse gehen kann, möchte ich 8 Bücher zugleich, mit 8 Büchern anfangen. Und da werde ich mir die besten Amerikaner raussuchen, das wird übersetzt. Und dann mit einer großen Pressekonferenz gehen wir dann in die Öffentlichkeit. Ja, gut, da habe ich ihm geholfen, Autoren zu finden. Und das war auch ganz gut, denn in Deutschland wurden ja die Bücher nicht beachtet weiter. Und man konnte von den besten Autoren, sie war relativ billig, die Stoffe kriegen. Und 8 Bücher, hat er gesagt. Und wie dann die Zeit der Pressekonferenz, die bereits angekündigt war, wie die dann näher kam, dann rief er mich wieder an und sagt, sieh, eine kleine Sache geht schief, ich wollte ja 8 Bände rausbringen und habe auch mit 8 Autoren Verbindung aufgenommen, aber mit dem 8. komme ich nicht zurecht, also das ist so dummes. Da kann ich keinen Vertrag machen mit dem. Aber ich habe auch Bücher angekündigt und da frage ich nun Sie, können Sie nicht, Sie haben doch erzählt, Sie haben Science Fiction geschrieben, mir den Stoff geben, dass wir einen 8. Band herausbringen können. Und da habe ich gesagt, naja, Herr Goldmann, ich habe keine Romane geschrieben, sondern ich habe ganz kurze Geschichten geschrieben. Ja, dann sagt, das macht ja nichts, da bringen wir einen mehr in einen Band. Und da habe ich gesagt, naja, gut. Aber meine Geschichten, die sind meistens, die haben 2 Seiten oder sie haben 3 Seiten. Und ich habe vielleicht 10 solche Geschichten geschrieben und das ist noch kein Band. Und da hat er gesagt, hören Sie, Sie sind doch Schriftsteller, setzen Sie sich hin. Und ich gebe Ihnen Zeit, eine Woche, in einer Woche möchte ich 180 Seiten haben. Das sind natürlich Chancen, die man nicht jeden Tag kriegt, die man annimmt, wenn man sich das zutraut. Und ich habe damals bei einem Filmproduzenten gewohnt, der mich ununterbrochen genommen hat, für Unterhaltungszwecke und alles Mögliche. Und auch ein paar Filmprojekte haben wir gemacht und der war glücklicherweise verreist. Und dann hatte er ein Schwimmbecken, das war uralt und hielt das Wasser nicht. Und also wenn er also dann mit dem Gartenschlauch dann um 4 in der Früh, wobei er mich immer aufgeweckt hat, das wieder füllen wollte, dann war das zum Mittag schon leer. Da habe ich gesagt, das werden wir nicht mehr, das werden wir leer lassen. Nicht? Und wie er verreist war, habe ich mich im Herbst, wie es die kühleren Winde schon oben drüber strichen, habe ich mich in das Schwimmbecken gesetzt und habe in einer Woche 64 Geschichten geschrieben. Und da schrieb der Herr Goldmann wieder an und sagt, das ist natürlich schön und das haben wir alles jetzt, aber eines fehlt noch, wie heißt denn das Buch? Und da habe ich gesagt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Gut, ich sage es Ihnen nächste Woche. Nein, nein, das geht nicht, hat er gesagt, ich muss das der Presse mitteilen, ich brauche das in einer Stunde. Da habe ich gedacht, naja gut, was kann ich da für einen Titel mir ausdenken? Und da kam ich auf die erleuchtende Idee, der grüne Komet.
Das ist die letzte Geschichte war.
In meinen Geschichten gab es aber keine Geschichte, so, die der grüne Komet hieß. Also sondern ich habe gedacht, jetzt muss ich noch eine Geschichte schreiben. Muss aber ein grüner Komet vorkommen. Und während das sonst das Ganze ein bisschen abenteuerlich war, etwa mit Auseinandersetzungen zwischen Menschen und Aliens und so weiter, habe ich mir gedacht, diese Geschichte, in der ein grüner Komet vorkommt, wenn ich das dem Goldmann gebe, die muss er nehmen. Denn wenn er die nicht nimmt, dann hat er kein Buch und keinen Titel. Und bei der Pressekonferenz fällt er ein. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich was ganz Besonderes mir ausdenken. Ich will aber eine Geschichte schreiben, in der keine Menschen vorkommen. Und auch keine Intelligenzwesen. Und habe ein bisschen nachgedacht und habe eine solche Geschichte geschrieben. Und habe ihm es geschickt. Und die ist dann als letzte 65. Geschichte in dem Panda erschienen.
Also wie profan manchmal die Dinge sein können, auf diese Weise ist ein Klassiker entstanden.
Ja, der Goldmann, der hat dann gesagt, Herr Franke, mit Geschichten geht es jetzt nicht immer weiter, jetzt schreiben Sie ein paar Romane.
Roman, ja. Also das Schöne ist natürlich, für einen Autor solche Freiheit zu haben.
Ja.
Ja, das heißt, man kriegt einen Auftrag und sagt, du schreibst so viele Geschichten, ob diese Geschichten nun gut oder schlecht sind, hätte der Herr Goldmann ja gar nicht mehr entscheiden können, er hatte auch gar keine Zeit mehr, die zu lesen oder sowas. Und trotzdem, wenn man diesen Band heute liest, sind diese Geschichten Klassiker. Das heißt also, er hat sich jetzt nicht hingesetzt und hat gesagt, okay, da reißen wir jetzt was runter. Ja, sondern auch die Chance gesehen, wir beginnen jetzt dieses neue Genre hier in Deutschland. Und wenn ich in den zusammen mit den größten amerikanischen Autoren bin, dann will ich natürlich auch dementsprechend zeigen, was ein deutscher Autor auch machen kann. Und das war natürlich auch ein Anspruch dann für die folgenden Romane gewesen.
Ja, damit,
also das ist nicht so leicht.
Damit hast du völlig recht.
Ja.
Es war sogar noch eine Nuance günstiger als das, was du jetzt angedeutet hast. Es gab sogar einige Rezensenten, die amerikanischen Bücher gelobt haben, aber einige haben geschrieben, das beste Buch ist eigentlich das von Franke.
Also das wissen wir auch alle, der Prophet im eigenen Land hat es dann also auch schwieriger und man zweifelt dann manchmal die Entscheidung eines Verlegers an, aber offensichtlich hatte der Herr Goldmann eine gute Nase gehabt, dass er dir diesen Auftrag damals gegeben hat. Wie sieht es denn mit den Themen aus? Du hast eben von Robotern und von künstlicher Intelligenz geredet. Wir bei uns in unserer heutigen Welt bringen da jetzt die Roboter, wir haben gerade eben vorhin drüber gesprochen, die Roboter ja jetzt an allen Stellen in diese Welt ein. Jetzt nicht nur in den Fabriken, sondern in unserem Auto, bei uns zu Hause, der Kühlschrank spricht bald mit uns und all sowas. Siehst du Roboter als Partner des Menschen an oder als Bedrohung?
Also ich muss hier gestehen, dass ich nicht glaube, dass die Zukunft bereits programmiert ist. Das heißt also, die Zukunft kann sich in alle verschiedensten Richtungen hin entwickeln. Und ich glaube auch nicht, dass einer von uns das voraussagen kann, was da passiert. Und dass auch zufällige Dinge, Entwicklungen eine Rolle spielen, sodass sicher auch etwas entsteht, was niemand erwartet hat. Und somit war es also für mich eine ganz günstige Möglichkeit. Es gab damals Rezensenten, die sich also mit Science Fiction noch nicht so gut ausgekannt haben. Und die haben gesagt, in diesen Science Fiction Büchern, da sieht ja in jedem Buch die Zukunft anders aus. Und das ärgert mich nicht. Es sollte eigentlich sich die Science Fiction Autoren zusammensetzen und sich vereinbaren auf eine bestimmte Zukunft. Unsinn natürlich. Das Schöne daran ist ja, dass man die verschiedensten Möglichkeiten zur Diskussion stellen kann. Ich meine, das hat sich auch niemand um den gekümmert, aber so nach diesem Motto habe ich eben gehandelt, dass ich also verschiedenste positive, aber auch negative Möglichkeiten aufgegriffen habe und eine Geschichte daraus entwickelt habe.
Das ist richtig. Also das kennen wir auch von der ganzen Breite der Science-Fiction-Literatur, dass ein bestimmtes Thema, nehmen wir jetzt hier die Roboter, völlig unterschiedlich aufgefasst wird, dass es gefährliche Roboter gibt, dass es freundliche Roboter gibt, dass es gar keine Roboter gibt, dass es Roboter gibt, die uns ausrotten, dass es alles gibt, die gesamte Bandbreite. Und das macht ja auch die Qualität der Science-Fiction aus. Denn natürlich ist ein Science-Fiction-Autor kein Futurologe. Die Zukunft können wir alle nicht voraussagen, wir können nicht die nächste Minute voraussagen. Das völlig d'accord. Die Frage, die ich jetzt... Ich
darf ein bisschen einen kleinen Einwurf machen. Einiges lässt sich natürlich sehr schön voraussagen. wenn wir die technischen Möglichkeiten als bestehend erkannt haben und letztlich voraussagen, dass man diese Erkenntnisse verwenden wird und dass man daraus etwas entwickeln wird.
Ja.
Also, das heißt also, wir können dann zwar nicht die Zukunft voraussagen, und es ist ja so, dass man, es ist traurig, aber wahr, dass man jede technische Erkenntnis zum Wohl der Menschheit und zum Schaden der Menschheit anwenden kann. Und was noch trauriger ist, ist das, dass die Technik des Schädigens, des Zerstörerischen, leichter zu bewältigen ist und weiterzuentwickeln aus, als die, die Menschheit tödlich machen würde. Und könnte ich vielleicht sogar ein kleiner Pessimist sein, dass ich mir sage, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut ausgeht, ist größer als die, dass es gut ausgeht. Aber ich spreche nicht davon, dass wir nicht das Glück haben können, dass es auch für die Menschheit ganz anders kommt, als der Pessimist befürchtet.
Und das war jetzt meine Frage gewesen, über die Möglichkeit, die ein Autor hat, hinaus. Ein Autor spielt ja so ein bisschen mit verschiedenen Möglichkeiten, weil er Lust hat, mal diese Szenerie und mal jene Szenerie darzustellen und das alles dann zur Diskussion zu stellen und zu gucken, wie geschieht dann, wie funktioniert innerhalb dieser Szenerie, die man sich vorgestellt hat, wie funktionieren darin bestimmte Handlungen. Trotzdem auf dich jetzt persönlich bezogen, glaubst du ganz persönlich, nicht mit dem Gedanken spielen, sondern jetzt mal von deiner Vorstellung her, dass sich Roboter so weit entwickeln können oder Programme so weit entwickeln können, dass sie nicht nur so intelligent werden wie ihr Menschen, denn Intelligenz, das haben wir schon von Schachcomputern, dass die teilweise besser Schach spielen, sondern auch ein Bewusstsein entwickeln können und von daher ein Lebensrecht haben und uns quasi unseren Planeten streitig machen könnten oder mit uns zusammenleben wollten. Könnte sowas passieren? Wird sowas passieren? Ist sowas wahrscheinlich?
Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Jedenfalls die technischen Möglichkeiten bestehen. Aber wie gesagt, die Frage ist nicht mehr, werden wir diese Erkenntnisse, die wir haben für den Roboterbau, werden wir die verwenden, um da eine Armee zu machen, die ein anderes Land besetzt und unterwirft? Oder werden wir diese Kenntnisse, die du erwähnt hast und wo ich durchaus zustimme, dass es möglich ist, dass sie Bewusstsein haben, dass sie Schmerzen fühlen können? Im Gegenteil, aus wissenschaftlichen Gründen müsste man die einbauen, damit sie Emotionen gewinnen können. Und die Emotionen sind möglich oder nötig sogar, wenn sie selbstständig leben wollen und Entscheidungen treffen und auch von mir aus auch eine Philosophie betreiben wollen. Also diese, jetzt habe ich den Faden verloren, was war das, was wir jetzt besprochen haben?
Ja, also ob es möglich ist, dass ein Wesen erwacht plötzlich, ja, und sagt, cogito ergo sum.
Ja, also das halte ich für absolut möglich.
Darf ich einen
Einwurf? Könnte auch ein bisschen genauer, also das würde aber dann eine Stunde werden, wo man nicht mehr über Science Fiction sprechen, sondern über künstliche Intelligenz.
Ja.
Und das ist, glaube ich, nicht beabsichtigt.
Ich möchte einen Einwurf auf deine Frage machen. Ich habe vorhin einiger Zeit ist das schon hier mal mit einem Paläobiologen gesprochen und der hat knallhart gesagt, und man muss es dann weiterdenken, was es bedeutet, das Primat der Genetik existiert nicht. Wir leben in einer biokulturellen Evolution. Heißt, wenn wir sagen, wir müssen den Menschen schützen, unsere Art, das ist sozusagen inhärent in der Evolution, dann ist das richtig, aber beschränkt sich nicht auf die Genetik, sondern auch auf das Kulturgut, das wir schaffen. Oder anders gesagt, alles, was wir erschaffen technologisch, ist ein Teil von uns und gehört genauso zur Evolution wie wir mit unserem Körper. das gibt einem, finde ich, gewisse Ruhe, weil ich ja glaube, dass wir unseren Beitrag zur Evolution damit geleistet haben und es dann eigentlich auch nicht mehr wichtig ist, ob wir da noch lange existieren, wir jetzt in unserer Körperlichkeit oder nicht. Es gibt so gewisse Ruhe bei dieser Frage.
Also die Frage, die ich gestellt habe, ist natürlich sehr egoistisch, weil sie sich auf den Menschen bezieht. Und dass man sagt, okay, wir schaffen jetzt eine künstliche Intelligenz und die wird nicht so sein, dass da plötzlich jetzt hier jemand zur Tür reinkommt und humanoid ist, sondern diese künstliche Intelligenz wird irgendein Programm sein. Ja, und also ich persönlich vertrete die These, das Programm ist schon da. Das Programm heißt Google. Also nicht die Firma Google, sondern die Intelligenz, die quasi diese Datenbank, die uns Antworten gibt, die ist nur so intelligent, dass sie sich auch nicht geoutet hat bis jetzt, dass sie da ist, weil sie auch genau weiß, dass sie dann in Gefahr geraten würde. Also, was du jetzt eben gesagt hattest, es liegt an uns Menschen, wie wir Intelligenzen bauen, ob sie in eine positive oder eine negative Richtung geht. Ich glaube, wir sind über diesen Punkt schon hinaus, weil die Intelligenz oder die Halbintelligenzen oder Teilintelligenzen, diese Programme, sind ja schon fähig, sich selber weiterzuentwickeln. Und unsere Einflussnahme, in welche Richtung das gehen wird, schwindet immer mehr.
Wer behauptet denn, dass künstliche Intelligenz eine Weiterentwicklung ist?
Nein, ist richtig. Es muss keine Weiterentwicklung sein. Es ist eine andere Intelligenz.
Soll das Ende dieser Entwicklung sein?
Ende der Entwicklung der Menschen, aber vielleicht nicht diese anderen Intelligenzen, die kommen.
Ich behaupte mal, als der Mensch intelligent geworden ist, hat er sein Ende besiegelt.
Ich glaube, es ist ein kleines Missverständnis aufgetreten, wenn ich mich über diese Möglichkeiten bei den Robotern geäußert habe, dann meine ich nicht nur die vom Menschen, erfunden und entwickelten und vielleicht auch weiter ausbaumöglich fähigen, sondern ich denke natürlich an den gesamten Weltraum und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass auf bestimmten Planeten, wo Leben möglich ist, das Leben längst verschwunden ist und nur noch von Robotern eine Besiedelung erfolgt. Und es gibt ja auch Diskussionen mit ernsthaften Wissenschaftlern, die sich zum Beispiel daran erinnern, dass man vor ungefähr 10 Jahren frohe Botschaften an Aliens mit Weltraumfahrzeugen in den Weltraum geschickt hat. Und war mit Bildern des Menschen und mit Schrift und Musik und weiter, wenn man die aufmerksam machen, wo die Erde ist, sogar mit den Koordinaten. Und heute ist die Meinung der Wissenschaftler ganz anders. Die würden das heute absolut zu verbieten versuchen, weil das außerordentlich gefährlich ist. Man nimmt da jetzt an, dass da freundlich gesinnte Aliens kommen oder auch freundlich gesinnte Roboter. Und das ist so überhaupt nicht, kein Grund dafür, das anzunehmen. Also wer weiß, was auf uns zukommt. Und einer dieser auf Universitäten tätigen Physiker hat gesagt, dass er meint, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre durchaus ein Besuch von fremden Intelligenzen hier erscheinen könnte.
Gut, lassen wir das so stehen. Wir sind bei der Evolution angelangt, nicht nur auf unserer Erde, sondern im gesamten Weltall. Warten wir auf diesen Besuch. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder drüben im Saal. Wer noch ein Autogramm haben möchte, kann das auch schnell jetzt hier noch machen. Ich bedanke mich beim Publikum.